ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
K-Pop, die Musik südkoreanischer Girls and Boys Groups. K-Pop ist ein Synonym für gute Laune Musik, hält die Fangemeinden in Südkorea aber auch gefangen in engen Wert- und Schönheitsvorstellungen und kann auch ganz kritisch daherkommen. Warum jetzt K-Pop inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt? Weil Christine Siebert mit ihrer 23-jährigen Tochter in Südkorea unterwegs war, einem K-Pop-Fan. Und weil wir uns so ganz nebenbei auch die Gesellschaft in diesem zumindest an der Oberfläche supermodernen Land anschauen wollen. Hallo Christine.
Hallo Udo.
Christine, du bist ohne deine Tochter zugeschaltet, aus Paris gerade übrigens. Dort lebst du. Deswegen die Frage an dich und nur an dich. Wer hatte die Idee zur gemeinsamen Reise auf den Spuren des K-Pop?
Ja, das war ganz klar meine Tochter Magdalena. Sie ist schon ganz lange K-Pop-Fan. Sie steht ganz allgemein auf die Korean Wave und klappert hier in Paris die koreanischen Lebensmittelläden ab. Und sie verwöhnt uns manchmal mit koreanischen Spezialitäten wie Reisnudeln mit scharfer Soße. Und hier kurz nebenbei angemerkt, du sagtest es ja schon, ja, wir leben in Paris und Französisch ist die Erstsprache meiner Tochter. Ihr werdet das auch gleich hören, dass sie ein paar Grammatikfehler macht. Also bitte nicht wundern. Auf K-Pop-Konzerten war sie auch schon, allerdings in Berlin. Da hat sie ein Erasmus-Semester gemacht und da hat sie sich mit einer koreanischen Deutschstudentin angefreundet. Die haben wir dann auf unserer Reise auch wieder getroffen.
Das heißt, deine Tochter ist eng mit Südkorea verbunden. War es denn für sie und auch für dich die erste Reise dorthin?
Ja, genau, das war meine erste Reise. Davor wusste ich nicht allzu viel über Südkorea. Ich hatte den Superhit Gangnam Style in den Ohren und wusste, dass es K-Pop gibt, ohne aber Einzelheiten zu kennen. Und ich hatte so eine vage Idee von einem Land, in dem alle sehr fleißig sind und diszipliniert. Und harte Wettbewerbskultur ist dann in der Tat auch ein großes Thema in Südkorea.
Ja, das kommt ja gleich auch nochmal vor, wenn wir über K-Pop reden und über die Stars und was sie so ausdrücken. Wir sind gleich mit dir, mit euch, also mit dir und Magdalena in Busan. Was verbindet euch damit? Wie seid ihr darauf gekommen? Ist ja nicht aus meiner Sicht die erste Stadt, in die man reist, nicht, oder?
Ja, Busan ist wirklich ein Must für Südkorea-Reisende. Das ist eine quirlige Hafenstadt mit bunten Einkaufsstraßen, tollen Stränden, einem exotischen Fischmarkt. Und dann wohnen Freunde von uns gerade in Busan, Stefan, Juna und ihr gemeinsamer Sohn. Die wollten wir natürlich auch unbedingt treffen. Wir kennen sie aus Paris, aber Juna kommt aus Busan und ist dort aufgewachsen. Wir waren also mit richtigen Insidern unterwegs.
Das hört sich auch sehr so an, sehr kosmopolitisch, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, also bunt und quirlig, hast du eben schon gesagt. Aber wie gesagt, dein erster Besuch, euer erster Besuch. Wie wirkte Südkorea im allerersten Augenblick?
Eine angenehme Mischung aus lebendig und übersichtlich. Man findet sich sofort zurecht, auch wenn man die Sprache nicht kann oder kaum kann. Die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit. Also man kommt ganz schnell an, auch wenn die koreanische Kultur doch sehr exotisch ist. Das werden wir gleich noch näher besprechen. Also wir haben uns wirklich sofort wie zu Hause gefühlt.
Wie zu Hause gefühlt. Dann jetzt mit Christine Siebert und ihrer Tochter Magdalena. Tja, dort, wo man sich wie zu Hause fühlt, in die Hafenstadt Busan.
Ausgelassene Stimmung in der riesigen Halle des Jagalchi-Fischmarkts von Busan. An langen Tischen sitzen koreanische Familien und verspeisen riesige Portionen des Lokalgerichts Sengsono, also in Scheiben geschnittener Rohrfisch. An den Verkaufsständen krabbeln Garnelen und Kraken in Plastikbottichen durcheinander. Silbrige Fische klotzen aus Aquarien heraus. Vorerst verzichten wir auf die Lokalspezialität, vielleicht später. Meine Tochter Magdalena drängt es ins K-Pop-Universum. Wir stürzen uns ins Gedränge der Einkaufsstraßen unweit des Fischmarkts. Auf digitalen Werbetafeln flimmern K-Pop-Sänger. Sie machen lässig Victory-Zeichen oder eine Rap-Bewegung. Und da ist auch ein K-Pop-Laden. Magdalena sucht nach Alben und Accessoires, insbesondere die ihrer Lieblingsgruppe ITZY. koreanisch ausgesprochen Itchy.
And do you sell lightsticks or is it only to show?
It's a Itchy lightstick?
Yes.
Yeah. You want one?
How much is it?
49,000 won.
Okay.
Magdalena entscheidet sich für den Itchy Lightstick. Ein rundes, leuchtendes Plastikobjekt, das ein bisschen wie ein Mini-UFO aussieht und ca. 30 Euro kostet. Alle K-Pop-Gruppen haben ihren spezifischen Lightstick. Ein Must für jeden Fan zum Herumschwenken, bei Konzertbesuchen und als Hinsteller zu Hause.
Gamsamida.
Vor dem Laden schaut Magdalena noch mal in ihre glitzernde Plastiktüte, bewundert ihren Lightstick und erzählt, wie sie auf Itchy kam, nämlich über die Gruppe Twice, die bei derselben Plattenfirma unter Vertrag ist. Doch mit den Girls von Itchy kann sie sich noch besser identifizieren.
Und dann hat mich Itchy noch mehr gefallen, weil sie in meinem Alter sind.
Ja, klar.
Sie sind halt, die machen sich übereinander lustig und ich finde sie halt nett, wenn man sie anguckt auf den Interviews und die Shows. Die haben so, die sind so wie eine Gruppe von Freunden und du fühlst dich halt, als du sie kennst.
Wir steigen in einen Stadtbus. Denn nun haben wir ein Rendezvous mit unseren Freunden aus Paris. Stéphane Lagarde, seine koreanische Frau Yuna Choi und ihr 10-jähriger Sohn machen gerade eine mehrmonatige Auszeit, um die Gegend hier zu erkunden, in der Yuna aufgewachsen ist. Auch auf dem Weg blicken uns K-Pop-Idols von Werbebildschirmen und Schaufenstern entgegen. Magdalena stellt klar, sie ist K-Pop-Fan, bleibt aber kritisch. Die Stars lächeln zwar entspannt auf den Fotos, doch ihr Alltag wird knallhart durchkontrolliert.
Ich finde es abschreckend, dass die Idols so viel kontrolliert werden. Die können nicht sagen, was sie wirklich denken. Die müssen, wenn sie Trainees sind, müssen sie so viel geben und fast nicht schlafen, die ganze Zeit trainieren und trainieren und trainieren, um besser zu sein. Und die kriegen, meistens kriegen sie nichts davon ab, weil sie werden nie in eine Gruppe auftreten. Meistens haben die Gruppen überhaupt keinen Erfolg, weil es so viel Competition gibt.
An der Endhaltestelle warten Stéphane und Yuna schon mit dem von Yunas Familie geborgten Auto auf uns. Wir fahren einen Hügel voller niedriger bunter Häuser hinauf. Das hier ist eines der seltenen Stadtviertel, wo die alten Gebäude noch nicht durch moderne Hochhäuser ersetzt worden sind. Yuna zeigt uns ihr Elternhaus. Im Café oben auf dem Hügel haben wir einen prächtigen Ausblick auf die Stadt, die Küste, das Meer. Bei einem Becher Bubble Tea reden wir über K-Pop. Yuna ist Anfang 50. Boy- und Girlgroups sind nicht ihre Welt. Aber manche Lieder findet sie interessant, weil sie einen Blick auf die Gesellschaft werfen. Zum Beispiel die Hits des Sängers G-Dragon.
Pitakage en coréen, c'est cooked, c'est ça?
Peter KG heißt dieser Song. Er handelt von der Jugend, die allen Grund zur Verzweiflung hat, denn sie befindet sich in einem Tunnel. Sie hat keine Zukunft. Die Liebesbeziehungen nehmen ein schlechtes Ende. Nichts dauert ewig an, singt er. Für mich hat das auch etwas Positives. Nichts ist ewig, das heißt doch auch, es gibt die Möglichkeit, etwas zu ändern.
Andere Songs lehnen sich gegen die gängigen Forderungen der älteren Generation auf, sich ständig bis zum Äußersten anzustrengen. Das fängt schon in der Schule an. Da geht es darum, zu den Klassenbesten zu gehören, um auf eine der drei Elite-Unis des Landes zu kommen. No More Dream war 2013 das Debüt der heute weltbekannten K-Pop-Gruppe BTS. Die Eltern haben mit ihren überholten Träumen ausgeträumt, ist die Botschaft des Songs. Die Jugend träumt anders. Sie will nicht immer nur schuften. Solche Forderungen hat Stéphane auch kürzlich auf den Plakaten der Anti-Regierungsdemos gesehen, die hier immer wieder die Straßen füllen. ziemlich revolutionär, findet er.
In einem Land, das die Arbeit über alles setzt, ist diese Forderung eine totale Rebellion, einfach mal nichts tun zu wollen, wo man doch hier in Nordostasien im Allgemeinen bis zum Umfallen arbeitet. Und dann zu sagen, das ist mir egal, ich bleibe auf dem Sofa sitzen, das ist wirklich rebellisch.
Stefan kennt diesen Teil der Welt sehr gut. Er ist Journalist, war früher Südkorea-Korrespondent und zuletzt hat er jahrelang als China-Korrespondent für das französische Auslandsradio RFI gearbeitet. Und so holt er jetzt ein bisschen aus zum Thema K-Pop, Kulturpolitik und Softpower.
Die koreanische Softpower wurde ganz klar vom Staat gepusht. Der hat die K-Pop-Künstler jahrelang unterstützt. Nehmen wir den Superhit Gangnam Style. Heute wissen wir, dass jede Menge Klicks von der Regierung kamen. Diese Softpower-Politik macht übrigens die chinesische Regierung ganz verrückt. Mit anzusehen, dass ein derart kleines Land so erfolgreich ist. Sagen wir so, für mich hat der K-Pop einerseits ein bisschen was von Gehirnwäsche, all diese Boy- und Girlbands. Andererseits gibt es dann auch wieder so richtig tiefgründige Texte über die Zukunft der heutigen Jugend, geradezu politische Texte. Das hätte ich dieser Musik nicht zugetraut.
Als wir draußen vor dem Café stehen, spielen unsere Freunde uns noch Pitagage, den Hit ihres Lieblingssängers G-Dragon, vor. Am Himmel fliegen Vögel vorbei und scheinen mitzusingen. Abends pilgern Magdalena und ich zum Kwangali Beach, der Ausgemeile von Busan. Bars, Clubs und Restaurants reihen sich an der Uferpromenade aneinander. Am Horizont glitzert die spektakulär beleuchtete Gwangan-Brücke, eine Autobahnbrücke, die unweit von hier übers Meer führt. Vom Sandstrand her ertönt K-Pop. Eine Gruppe junger Mädchen hat sich zu einem Busking, einer K-Pop-Performance, versammelt. Das ist eine Veranstaltung der K-Pop Academy, die Sie und Ihre Freundinnen besuchen, erzählt uns die 13-jährige Alice.
We think K-Pop is really important and
K-Pop ist wichtig und macht uns glücklich. Da können wir uns entspannen.
It makes us relax.
Und wie ist das mit der erbarmungslosen Konkurrenz? Macht sie sich Druck? Will sie eines Tages einen Platz in der umkämpften Pop-Industrie ergattern?
No, not kind of.
Aber nein, lacht Alice.
I just only enjoy about that and I just don't get about stress about that. 100% enjoy.
K-Pop, das sei null Stress, 100% Spaß, ruft sie und beklatscht ihre Freundinnen auf der improvisierten Bühne.
Busan, die Hafenstadt. Ein Tipp für Reisende, die für 2 Wochen in Südkorea sind. Du hast vorhin schon mal gesagt, Christine, man muss dahin, ja?
Ja, Busan muss sein. Man hat da wirklich beides, Großstadt und Natur, also zerklüftete Felsküsten und ein paar Schritte weiter dann einen mondänen Sandstrand mit hippen Cafés, aber auch traditionellen koreanischen Wellnessbädern mit Sauna, Hammam und Schwimmbecken. Und da geht es dann ganz zwanglos zu. Da verbringen Familien den ganzen Tag, essen Instant-Nudeln, die gibt es vor Ort in einem Mini-Supermarkt, lesen oder schlafen im Ruheraum. Übrigens ein Tipp für Reisende, die sich das Hotel sparen wollen, diese Bäder sind teilweise rund um die Uhr geöffnet. Man kann da also im Ruheraum übernachten, was wir aber nicht gemacht haben. Wir waren im Haeundae Hills Bar, haben auf der Dachterrasse unsere Füße ins Fußbad gesteckt und dabei den Meerblick mit spektakulärem Sonnenuntergang genossen und sind dann mit dem Bus zurück zu unserem Hotel gefahren. Und dann ist Busan auch ein ganz wichtiger Ort für K-Drama-Fans. Die pilgern unbedingt ins Gamcheon Cultural Village. Das ist ein buntes Stadtviertel mit kleinen Gassen und Treppen, der Drehort unzähliger Filme. Das sind überall Graffitis an den Mauern, überall kleine nette Cafés und Restaurants. Und auch hier hat man einen wunderschönen Meerblick.
Christine, K-Drama, hast du eben gesagt, K-Drama. Was ist das?
Das sind einfach koreanische Filme, also typisch koreanische Filme und Serien.
Einfach Serien, die man gesehen haben muss. Nach dem Fußball, Christine, seid ihr auch viel gereist. Ihr seid ja durchaus weit gereist. Wie macht man das in Südkorea? Wie kommt man durchs Land?
Also das ist wirklich super einfach. Es gibt jede Menge bequeme Überlandbusse und zwischen den größeren Städten verkehrt der superschnelle KTX-Hochgeschwindigkeitszug. Die Bahnhöfe und Busbahnhöfe sind absolut modern und übersichtlich mit leicht verständlichen Ticketautomaten. Da steht dann auch alles auf Koreanisch und auf Englisch. Das Zugticket reserviert man besser im Voraus online, aber die Bustickets kann man ganz bequem im letzten Moment am Automaten kaufen.
Ja, du hast Englisch eben erwähnt, auf den Hinweisschildern kommt man auch sprachlich mit Englisch durchs Land oder muss man da doch ein bisschen andere Kenntnisse noch mitbringen?
Ja, wir waren ja in Städten unterwegs und da findet sich schon immer jemand, der einem eine Auskunft geben kann. Ein Smalltalk ist oft drin, aber philosophische Gespräche über koreanische Kultur oder so eher nicht. Klar, ich würde super gern Koreanisch können, aber das ist natürlich was Größeres. Ich habe es leider nicht sehr weit gebracht. Ich war schon froh, dass ich mir Gamsamida merken konnte, das heißt Danke. Da man in Korea wahnsinnig höflich ist, ist Danke sagen natürlich noch mal wichtiger. Immerhin haben wir ja an verschiedenen Orten Freunde, mit denen haben wir dann tiefschürfendere Gespräche führen können. Und dann findet man in touristischen Gegenden eben auch Reiseleiter, die wiederum sehr gut Englisch sprechen. Das werden wir ja auch noch gleich hören.
Wir hören jetzt gleich mal weiter und reisen weiter mit Christine Siebert ins Hanno-Viertel von Jeonju.
Wunderschön geschnitzte Holzhäuser säumen die stillen kleinen Straßen von Jeonju. Wir sind mit Pak Jong-han unterwegs. Sie ist um die 60 und schwärmt für die Traditionen ihres Landes. Die Hanos, also die traditionellen Häuser, haben sehr überraschende Seiten.
Do you think it's possible to move another location?
Was glauben Sie? Kann man dieses Haus von einem Ort zum anderen transportieren? Die Antwort ist ja. Diese traditionellen koreanischen Häuser sind nach einer Art Lego-System gebaut, aus Naturmaterialien. Die Schiebetüren dort sind aus Papier gemacht. Das lässt Luft durch. Das ist wie eine natürliche Klimaanlage.
Im Vorhof eines der Häuser stehen Bottiche aus Tonerde. Darin gärt der berühmte koreanische Kimchi, scharfes, eingelegtes Chinakohlgemüse, das alle Mahlzeiten begleitet.
You can have the most delicious kimchi.
Den leckersten Kimchi bekommen Sie im Winter. Der Kohl ist dann besonders saftig und knackig. Wir Koreaner können nicht ohne Kimchi leben. Die meisten haben einen zusätzlichen Kühlschrank, nur für Kimchi. Ich lagere darin frischen Kimchi, den wir vor kurzem zubereitet haben, aber auch Kimchi, der 1, 2 oder 3 Jahre alt ist.
Last month November and then. So 2 years kimchi, 3 years kimchi.
Wir stehen nun am Eingang des lauschigen Gyeonggi-cheon-Palastgartens. Durch die Alleen wandeln junge Leute in traditionellen Kostümen. Männer mit hohen antiken Hüten, Frauen mit Reifröcken und Spitzenstolas. Um den Park herum Boom-Shops, wo man die Kostüme, die Hanboks, für ein paar Stunden mieten kann. Pak Jong-han beobachtet lächelnd die Szene.
Die wirken sehr glücklich darüber, dass sie Hanboks tragen. Das ist eine einzigartige Erfahrung. Im Alltag ist ja alles hier sehr modern. In so einem Kostüm einen Palast zu besichtigen, das bedeutet, eine Zeitreise zu unternehmen, einen unvergesslichen Moment zu erleben.
Wir verabschieden uns von unserer Stadtführerin, bummeln noch etwas durch den Park, plaudern mit ein paar jungen Leuten, die in ihrem Outfit aus einem anderen Jahrtausend zu kommen scheinen.
So ein Hanbok ist einfach schön. Dadurch wird das ein ganz besonderer Tag.
Wir tragen diese wunderbaren Kostüme nicht oft genug. Die Anschaffung ist teuer und sie lassen sich schwer aufbewahren. Darum mieten wir sie.
Es ist sehr expensive und hard to keep it in a good condition. So,
we rented it.
For me, I haven't really had.
Ich hatte bis jetzt nie die Gelegenheit, einen Hanbok zu tragen. Die historischen Gebäude hier in Jeonju im traditionellen Kostüm zu besichtigen, ist die beste Art, die koreanische Kultur zu erleben und sich an unsere Geschichte, und dazu gehört der Hanbok, zu erinnern.
Und noch ein Stück Geschichte Koreas besuchen wir. Dazu reisen wir ganz nach Norden von Südkorea. Die DMZ, also die demilitarisierte Zone, die nach dem Ende des Koreakriegs 1953 errichtet wurde, ist ein 4 Kilometer breiter Puffer zwischen Nord- und Südkorea. Wir sind mit einer geführten Tour unterwegs. Vorn im Bus stellt sich unser Reiseleiter, ein Mitzwanziger, vor.
This is myself. My name is Hang-chul.
Ich heiße Sang-cha. Ich bin Koreaner. Aber weil das für Sie schwer auszusprechen ist, habe ich auch einen englischen Namen. Nennen Sie mich einfach Charles. Heute besuchen wir drei Orte. Einen sogenannten Infiltrationstunnel, über den die Nordkoreaner vor langer Zeit Soldaten nach Südkorea einschleusen wollten. Dann fahren wir zu einer Aussichtsplattform. Von dort aus können wir Nordkorea heute gut sehen, weil das Wetter schön ist. Und schließlich besuchen wir ein Dorf. Ja, das gibt es in der DMZ. Und das heißt Wiedervereinigungsdorf. Aber zuerst einmal fahren wir zu einem Park, wo die Eintrittskarten für die DMZ-Zone verkauft werden.
We're on the way to a park. We're going there. Because they have the ticket office.
Ein Park voller Denkmäler. Eine alte Eisenbahn, die nicht mehr nach Nordkorea und auch sonst nirgends mehr hinfährt. Eine Holzbrücke, über die niemand mehr geht. Aber im Koreakrieg überquerten sie 13.000 Kriegsgefangene. Und eine Säule, aus der ein wehmütiges Lied erschallt. 30 verlorene Jahre, so der Titel dieses Songs aus einer Fernsehshow von 1983, deren Teilnehmer nach Familienmitgliedern suchten, die sie während des Kriegs aus den Augen verloren hatten. Und schon sind wir unterwegs zu unseren nächsten Zielen. Charles erzählt, dass bei jungen Leuten das Interesse am nordkoreanischen Nachbarn abnimmt. Auch die DMZ-Tour buchen fast ausschließlich Touristen. Nur selten sind mal Koreaner dabei. Und über eine etwaige Wiedervereinigung redet er im Freundeskreis fast nie.
Die jungen Leute hier müssen so viele andere Probleme bewältigen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit meinen Freunden über Nordkorea oder die Wiedervereinigung gesprochen habe. Vielleicht vor 10, 15 Jahren. Wir reden eigentlich immer nur darüber, wie wir am besten in dieser Konkurrenzgesellschaft überleben.
Christine, wir waren noch nicht in der Hauptstadt Seoul. Habt ihr Seoul bewusst ans Ende eurer Reise gelegt?
Also eigentlich kann man Südkorea in egal welcher Reihenfolge bereisen. In manchen Ländern ist es ja so, dass die Hauptstadt so heftig ist, dass man besser kleiner anfängt, um sich einzugewöhnen. Seoul ist zwar in der Tat gigantisch, aber man hat den Eindruck, es ist doch überschaubar, weil jedes Stadtviertel wieder eine eigene kleine Einheit bildet. Manche Viertel sind richtig niedlich, mit kleinen Straßen und Gassen oder kunterbunten Straßenmärkten. Immer wieder sind wir in schöne, stille Parks gelangt. Auch da ist kein Stress aufgekommen. Argument Seoul ans Ende der Reise zu legen, sind allerdings die tollen Shoppingmöglichkeiten, die Märkte, die K-Pop-Shops. Wenn man da ordentlich zuschlagen will, dann besser am Ende der Reise, um nicht kiloweise Mitbringsel durchs Land zu schleppen.
Das war ein sehr praktischer Reisetipp, würde ich auch sagen. Ist denn Seoul ja so etwas wie die Hauptstadt des K-Pop? Dann würde sich jetzt hier so der Kreis schließen, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ganze Stadtviertel voller K-Pop-Shops. Da haben die großen Plattenfirmen ihre Sitze. Da steigen Megakonzerte. Leider fand keine statt, als wir dort waren. In Seoul werden auch die Fernsehshows gedreht, in denen K-Pop-Stars ihre neuen Alben vorstellen. Es gibt anscheinend Fans, die sich schon um 4 Uhr morgens an den Zaun zum Parkplatz des Fernsehsenders stellen, um ein paar Stunden später einen Blick auf ihre Idols zu erhaschen, wenn die aus dem Auto steigen und dann ihren Fans hinterm Zaun zuwinken. Für K-Pop K-Pop-Fans ist Seoul geradezu ein Pilgerort auf den Spuren ihrer Stars, die in diesem oder jenem kleinen Café einmal einen Bubble Tea getrunken und ihre Unterschrift an der Wand hinterlassen haben. Dann gibt es die K-Star Road mit riesigen Skulpturen zu Ehren von berühmten Gruppen. Dann gibt es eine Star Avenue, das ist eine Art Galerie in einem Einkaufszentrum mit Handabdrücken der Stars an den Wänden und natürlich mit K-Pop-Sound, der in Seoul sowieso omnipräsent ist. Und überall, wirklich überall Poster mit Idols, darunter auch viele mit Happy Birthday, mit Geburtstagswünschen für die Stars. Als wir dort waren, hatte zufällig Yuna Geburtstag. Das ist ein Idol von Magdalenas Lieblingsgruppe ITZY.
Idols, Idole, könnte man auch sagen, oder? Was meinst du?
Ja, Idol ist halt ist eben dieser K-Pop-Jargon.
Ich weiß, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Ja. Dann jetzt mit Christine und Magdalena nach Seoul zum eben schon erwähnten Geburtstag von Yuna.
In einer Eisdiele direkt gegenüber vom Firmensitz des K-Pop-Giganten JYP Entertainment organisieren Yunas Fans zu deren 21. Geburtstag ein sogenanntes Cup-Sleeve-Event. Natürlich ist Superstar Yuna nicht persönlich anwesend, aber die Wände sind mit den Fotos des wunderschönen K-Pop-Idols vollgeklebt. Yuna, wie sie einen Kussmund macht, wie sie tanzt, eine Brille aufprobiert oder ihre auch mal kupferrot gefärbten Haare aus dem Gesicht streicht. Die Musik der Popgruppe ITZY schallt durch den Raum. Für den Kauf eines Eisbechers bekommen wir jede Menge Geschenke. Darunter natürlich Cup-Sleeves, also Pappbecherhüllen, Fotokarten und sogar Alben der Gruppe ITZY.
Das ist super, oder? Ja. Unglaublich. Also, aber zwei Alben.
Es ist noch Vormittag und bis jetzt sind wir die einzigen Kundinnen. Die Eisverkäuferin Shihan rückt all die Goodies zurecht, betrachtet zufrieden ihr Werk und nimmt sich dann einen Moment Zeit für uns.
Yuna's birthday is today, so fan asked us to have if they could have this event for this member.
Heute ist Yunas Geburtstag, deshalb organisieren ihre Fans hier ein Event. Konkret geht das so. Die Kunden müssen beweisen, dass sie Fan der Gruppe sind. Sie müssen zum Beispiel zeigen, dass sie ihrem Instagram-Account folgen. Sie bekommen dann Geschenke, die der Fanclub zur Verfügung stellt. All das ist Teil eines Wettbewerbs unter Fangemeinden. Wir Fans werden nervös, wenn eine andere Gruppe eine bessere Position in den Charts erreicht. Deshalb kaufen wir jede Menge Alben, damit unser Idol bessere Verkaufszahlen hat als andere. Wir kaufen diese Alben und verschenken sie.
Listen, so actually we buy lots of albums and just give it for free.
Ein paar Häuser weiter lacht uns Yuna auf einem großen Plakat aus dem Schaufenster eines Cafés entgegen. Einige Fans sitzen um einen Tisch und schreiben einen Brief an Yuna.
This is sticker masking tape. We write.
Das sind Sticker, die wir auf den Brief kleben. Wir schreiben ihr Dinge, die ihr zu Herzen gehen sollen. Wir lieben dich, bleib immer und ewig gesund und natürlich alles Gute zum Geburtstag. Yuna liebt ihre Fans. Das kann ich richtig spüren.
Mit Stadtbussen fahren wir noch ein bisschen kreuz und quer durch Seoul, pilgern ins Stadtviertel Myeongdong, wo sich die K-Pop-Shops aneinanderreihen. Auf Bussen, auf Plakatständern oder in Schaufenstern, überall die wunderschönen Gesichter der Idols. Aber wehe, jemand entspricht nicht dem streng definierten Schönheitsideal. Dann kommt heftige Kritik von den Fans.
Die Fans, die koreanischen Fans besonders, die sind sehr besessen von den Körper von den, von den Idols. Zum Beispiel, wenn jemand viel zunimmt, da wird es ein riesiges Ding und die war schöner, als sie nicht so fett war. Und es sind wirklich krasse Kommentare. Und auch, es gibt manchmal Idols, die halt ein bisschen, ihre Haut ist ein bisschen dunkler. Und das auch wird, die ist nicht hübsch, die sollte sich schminken mit weißmachenden Produkten. Das ist halt diese Kultur hier, die Leute sehr runterdrückt.
Und nun geht es nach Gangnam. In dem futuristischen Wolkenkratzerviertel leben die Schönen und Reichen, die der Rapper Psy in seinem Welthit auf den Arm nimmt. Hier in der Nähe wohnt eine Freundin von Magdalena, die Deutschstudentin Yoon Jong-woo. Wir treffen sie in einem Café in einem riesigen Einkaufszentrum und erzählen von unserer Begegnung mit den Fans des Itchy-Idols Yuna. Die junge Studentin bestätigt, der Austausch zwischen Stars und Fans ist ein wichtiger Teil der K-Pop-Kultur.
Es gibt so verschiedene Gelegenheiten, auch online, auch mit Stars live zu chatten und so weiter. Ich habe auch ein paar Mal auf YouTube-Livestreaming kommentiert, aber leider hat diese Idol meine Kommentare nicht gesehen. Aber sie unterhalten sich mit ihren Fans durch dieses Kommentar.
Und manchmal vereinnahmen die Fans ihre Idols ganz und gar. Am besten sollen die Stars kein Privatleben haben und erst recht keine Liebesaffären. Andernfalls droht der Shitstorm.
Vielleicht solche Hasskommentare sind auf der sozialen Netzwerke leider sehr verbreitet. Und besonders mit solchen Beziehungsskandalen sind Fans sehr sensitiv. Also, wenn meine Idols mit anderen Idols in Beziehung ist, dann also, einige Fans denken, dass es eine Vernachlässigung einer Arbeit ist, weil Idols als erstes für Fans ihre Musik performieren.
Wir spazieren noch ein bisschen über die Esplanade neben dem Einkaufszentrum. Dort ragt eine riesige Skulptur, Psys gekreuzte Hände, in die Höhe. Aus Lautsprechern schallt dessen Welthit Gangnam Style.
Mit Christine Siebert waren wir in Südkorea und haben viel über K-Pop gelernt. Christine, sind denn Mutter und Tochter gut gelaunt gemeinsam zurückgekommen?
Ja, bestens gelaunt und mit Rucksäcken voller Kimchi, Popcorn und K-Pop-Zubehör. Wir würden jederzeit wieder nach Südkorea reisen und auch gerne länger bleiben. Unsere Freunde in Busan renovieren gerade ein traditionelles Fischerhaus. 3 Autostunden von Busan entfernt an einer einsamen Küste. Diesmal hatten wir nicht so sehr viel Zeit, aber das nächste Mal wollen wir auch unbedingt die Natur weit ab von den Städten sehen. Auch das muss wunderschön sein.
Und du, bist du zum K-Pop-Fan geworden jetzt?
Ja, doch. Also ich fand, dass es wirklich eine erstaunliche Welt ist, die ich, wie gesagt, ja gar nicht vorher kannte. Also gerade diese Fans, die wirklich zu allem bereit sind, das fand ich schon faszinierend.
Mit Christine Siebert waren wir in Südkorea unterwegs. Mit dabei war auch ihre Tochter Magdalena. Und wir haben viel über K-Pop gelernt, haben ihn auch ein bisschen gehört. Und das war sehr, sehr schön. Danke, Christine.
Tschüss, Udo. Danke an dich und danke an alle Beteiligten.
Ganz wunderbar. Die Beteiligten nennen wir jetzt gleich nochmal. Das war nämlich zwischen Hamburg und Haiti. Und zum Haiti-Team gehören Sabine Kaufmann, Timo Lindemann und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.